du hörst einen Podcast von Rabe.
Radio Bern. Ohren sässen. Ich höckle. Zuhören. Und geniessen.
Als Kind waren es bei mir Plüschtier, später sind es Schallplatten geworden. Und jetzt habe ich definitiv eine zu grosse Menge an Lippenstiften bei mir im Badzimmer. So eine Sammlung ist schon noch etwas Cooles und unglaublich vielseitig. Eine Flut von einem bestimmten Gegenstand, eine Aufbewahrung von Gedichten oder einfach nur eine Playlist mit seinen Lieblingssongs. Was alles aus so einer Sammlung kann entstehen und was auch die Nachteile von so einer riesigen Anhäufung kann sein, das erfahrt ihr heute bei Praktikumssendung Ohrensessel von Radio Rabe. Jill, hast du als Kind irgendetwas gesammelt?
Hey, im Fall wie du, auch Plüschtierli, ich hatte so viel. Und Mami und der Papi haben dann immer mal wieder gesagt, ja, jetzt du hast mal das eine oder andere weg. Und das ist immer, mein Herz ist immer ein bisschen gebrochen.
Oh, das kann ich. Schreibt uns doch gerne auf studio@rave.ch, ob ihr auch etwas Kurioses oder Lustiges habt gesammelt oder vielleicht immer noch sammelt. Heute für euch Amik,
Jill Lang
und ich, Dominique Amport. Wir eröffnen die Sendung mit einem absoluten Hit vom Sido, weil was gibt es Schöneres als Erinnerungen zu sammeln.
In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf.
Eine Spielkarte, ca. 6 auf 8 cm gross. Für gewisse nur ein Stück Papier mit einem schönen Bild drauf. Für andere ist es aber ein Hobby, ein Vernetzungsmittel, ein Sammelstück und eine grenzenlose Faszination. Aber was macht die Welt von solchen Sammelkarten so besonders? Was für Persönlichkeiten stecken hinter diesen SammlerInnen? Diesen Fragen ist Arlette Isenegger vom Ohrensessel nachgegangen.
Sammelkarten. Magic, Pokémon, Digimon oder One Piece. Die meisten von uns haben sie auch schon mal gesehen oder davon gehört. Ein paar von uns haben selber mal ein paar gehabt und dann wieder aufgehört zu sammeln. Anderen hat es aber voll der Ärmel reingenommen. Zum Beispiel der 38-jährige Isa. Vor nicht ganz 20 Jahren hat sie die Faszination für die Sammelkarten gepackt.
Das weiss ich noch ganz genau. Das war 2007 gewesen. Ich habe meinen Partner kennengelernt, der war schon total angefressen von Magic-Karten. Also in seinem Zimmer, wenn es eine flache Oberfläche hatte, waren dort Magic-Karten. Und ich habe das noch nicht so gekannt. Ich habe es auf dem Schulhof halt mitbekommen, aber ich durfte so Sachen nicht mitmachen. Und dann bin ich erwachsen gewesen. Mein Partner hat Magic-Karten überall und das hat mich einfach sofort gepackt.
Die Isa und ihr Partner teilen ihre Liebe am Spiel mit ganz vielen anderen. Zusammen mit denen verbringen sie ihre Abende mit Sammeln, Duschen und Spielen mit den Sammelkarten.
Es hat verschiedene Gruppen gegeben. Die eine, die wir am längsten und am meisten eigentlich mit ihnen gespielt haben, das waren sicher schon etwa 30 Leute gewesen, die da jeden zweiten Abend ihre Beiz eigentlich zusammengekommen sind. Und man hat dort eigentlich einfach alles Kraut und Rüben gespielt. Wir haben teilweise auch nicht so gewusst, was wir machen, aber es hat Freude gemacht und es sind immer mehr dazugekommen. Das hat mich auch einfach fasziniert. Es war eine coole Gruppe gewesen.
Die Gruppe ist gewachsen, aber die Beiz ist gleich gross geblieben. Während dem Studium hat Isa mit ihrem Partner und einem Kollegen jahrelang sogenannte Sammelkarten-Events organisiert. Dann sind sie vor der Entscheidung gestanden. Reduzieren oder mit dem beruflich weitermachen. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, beruflich mit Sammelkarten weiterzumachen und so ist das House of Cards entstanden. Im House of Cards kommen Menschen her zum Spielen, aber auch zum Karten kaufen und duschen. Aber hören wir doch mal, wie so ein Abend kann tönen.
Das kannst du Color Time and Winning ignorieren.
Wenn ihr Liberator habt, wenn die... ich glaube, mit den Tächlingen. Und dann darf ich etwas Playcast 3 oder kleiner spielen. Wir spielen das immer noch.
Das Sammelkartenspiel hat teilweise bis zu 10'000 verschiedene Karten. Aus denen baut man sich am Anfang des Spiels ein Deck. Dass man ein möglichst abwechslungsreiches Deck hat, tut man Karten sammeln und tauschen. Die Isa und ihr Partner haben zusammen schon etwa 40'000 Karten gesammelt.
Das ist natürlich eine relativ grosse Sammlung und das heisst, fast egal, was ich vorhabe zu machen. Ich habe die passenden Karten dafür. Ich muss noch mit meinen Büchschen nachschauen, die rausziehen. Das macht schon Freude, dass du echt das Gefühl hast, so, wenn ich irgendetwas sehe oder wenn mir etwas einfällt, was ich machen will, kann ich in meine Sammlung gehen und ich habe das passende Zeug da.
Wenn man alle ihre Karten aufeinander stapeln würde, gäbe es einen Turm, der 16 Meter hoch ist. Kriterien, nach denen die Leute ihre Sammelkarten sammeln, sind sehr unterschiedlich, erzählt mir Isa. Die Leute sammeln zum Beispiel nach Themen, KünstlerInnen, Ländern oder Regionen. Die Isa tut ihre Karten am liebsten aus einem sogenannten Booster-Päckchen ziehen und setzt auf einen Zufall. Das Gefühl, das man hat, nachdem man eine fehlende Karte per Glück bekommt, bleibt oft über Jahre in Erinnerung.
Ich habe zweimal wirklich so ein Booster aufgetan, wo genau das ist rausgekommen, was ich in dem Moment gebraucht habe, was ich in dem Moment auch Köln nicht hätte ausgegeben dafür. Und ja, es ist echt mal die Karte, die eine, die du noch brauchst für dein Deck. Und das vergisst du nicht mehr. Das ist jetzt 10 Jahre, mehr als 10 Jahre her. Und das bleibt dir. Und das macht die Karten auch speziell.
Spielen, tauschen und sammeln verbindet über die ganze Welt.
Wenn jemand gehen reisen irgendwo, wo man es nicht kennt und vielleicht Sprache gar nicht redet, sagen wir immer, ja, nimmst mal ein Commander-Deck mit, du wirst irgendwo in ein Café hocken, du wirst deine Karten führen, irgendjemand kann sagen, ah, Magic, cool, komm, wir spielen eins. Also, was du natürlich nicht verstehst, aber du spielst halt zusammen. Und es ist riesig und es ist immer noch am Wachsen.
Die Isa, die Besitzerin vom House of Cards zu Bern, hat uns einen Einblick in die Welt der Sammelkarten gegeben. Ein Beitrag vom Ohrensessel von der Arlette Giesenegger.
Rabe! Einfach gutes Radio.
Es hat alles angefangen mit einer Leidenschaft. Was ganz am Anfang eine harmlose und private Sammlung von Computern war, ist mittlerweile ein grosses Museum an diversesten Technikgegenständen. Doch wie ist es dazu gekommen? Der Moritz Dietziker nimmt uns mit ins Museum Entertechnik in dieser Dinge.
Es piepst und blinkt aus allen Ecken in der Ausstellung von Entertechnik-Welt bei Solothurn. Vom iPhone bis zum ersten Radio von Schweiz sind hier auf 4 Stockwerken diverse Exponate zu finden und die meisten funktionieren auch noch. Der Felix Kunz, Stiftungsrat, Präsident und Initiator des Museums, erinnert sich auch daran, wo die Sammlung noch in den eigenen 4 Wänden Platz hatte. Die selber gebauten Computermodelle aus dem Studium hat er behalten und ist beruflich als Elektroingenieur dann immer weiter auf spannende Stücke gestossen. Der Platzbedarf ist gestiegen und so sind zum Beispiel die Räumlichkeiten des eigenen Geschäfts oder eine umgebaute Scheuer zu Stationen von dieser Sammlung geworden.
Und so ist die Computersammlung gewachsen und im 2003 ist erstmal in Form vom PC-Museum Solothurn ist eigentlich die Sammlung in einer Öffentlichkeit vorgestellt worden. Es hat angefangen mit ein paar 100 Computern und jetzt sind das so 30'000 Artikel und die alle am Laufen zu halten ist eigentlich unmöglich. Aber es ist schon so, dass einfach die Nachfrage automatisch gekommen ist. Dann kann man das nicht einmal anschauen, weil man sieht halt wirklich 20, 30, 40 Jahre zurück, wie die Computer noch als Dinosaurier ausgesehen haben.
Dieser Nachfrage folgend hat sich also nach und nach aus einer Sammlung von Computern ein Museum entwickelt. Immer wie mehr Geräte aus der Kommunikations- und Unterhaltungstechnik haben ganze Lagerhallen angefüllen. Das lang beim Standort direkt am Bahnhof Solothurn, bis nach 2023 der Umzug in zweckmässig Neubau gefolgt hat.
Und damit es eben eigenständig funktionieren kann, braucht es Events rund ums Museum herum als Begleitung. Das ist sehr wichtig. Und von dort her zeigt sich jetzt, dass der Wechsel vom Standort Solothurn hier nach diesen Dingen eigentlich eine Chance ist.
Nicht einfach mehr Platz, sondern auch Raum zum Neudenken. Die Ausstellung heute soll laut Felix Kunz nicht nur alte Technik bewahren, sondern sie noch erlebbarer machen und Emotionen auslösen.
Das sind eigentlich Geschichten zu diesen Geräten, die man erzählt und wie haben die früher funktioniert. Emotionale Erlebnisse, wenn man da wieder zurückversetzt wird. Aha, das ist schon zu Grossmutters Zeiten so gewesen, oder da erinnere ich mich noch. Das habe ich selber auch noch erlebt, oder? Als Schüler habe ich noch gelernt, Schreibmaschinen schreiben.
Immer mehr Veranstaltungen, Führungen und Workshops laden ein zum Miterleben. Es scheint, je grösser die Sammlung wird, desto grösser auch der interaktive Aspekt. So gehören heute auch Flohmärkte und Oldtime-Treffen zum Museum dazu.
An diesen Anlässen, die wir durchführen, gibt es vor allem einmal die Gruppe von Sammlern. Die wird aber nicht unbedingt grösser, weil die Sammler sind meistens doch schon ein bisschen älteren Jahrgangs. Auf der anderen Seite aber sieht man viele Leute an den Flohmärkten, die Freude haben, zu kaufen, zu verkaufen, sich auszutauschen. Das sehen wir eindeutig. Aber das sind dann nicht Sammler, sondern eher so ein bisschen Händler und Leute, die einfach im Dachstock Zeugführung haben. Und noch gibt es die Fachevents, wo es dann mehr um Verknüpfen von Fachleuten mit anderen Fachleuten. Das sind sehr spezifische Anlässe, aber die sind sehr gut besucht, einfach von diesen jeweiligen Spezialisten. Und ich glaube, die Entertechnikwelt hat sich jetzt einen Namen machen und auszeichnen, dass wir einfach eine gewisse Bandbreite haben.
Während man heute natürlich auch im Internet auf die Suche nach Ersatzteilen gehen kann, sieht der Felix Kunz weitere Vorteile in diesem regen Austausch vor Ort.
Am Flohmarkt, an unseren Messen, da kann man die Sachen noch zuerst in die Finger nehmen, kann mit dem Verkäufer reden und dann findet man raus, aha, das ist doch das Teil. Und oft kommt man ja noch wertvolle Tipps über, wie man es vielleicht muss handhaben muss, dass es einem etwas nützt. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, der Mensch ist nach wie vor genetisch auch bestimmt, dass er ein Jäger-Sammler ist, oder? Und von dort her gehen viele Leute an Flohmärkte, um einfach sich zu überraschen, was kann ich denn wieder finden.
Nicht nur die BesucherInnen entdecken alles wieder neu, auch das Museum selber steht immer wieder vor der Frage, was sie noch in die Sammlung aufnehmen wollen. Wo sie früher noch selber gezielt nach Exponaten gesucht haben, bekommen sie heute auch grosse Schenkungen aus anderen Ausstellungen, manchmal sogar palettenweise.
Ich glaube, das ist auch noch wichtig, dass das Museum nicht so rein nur den archivarischen und verstaubten Charakter hat. Wir werden nächstes Jahr wieder eine spannende Fläche eröffnen, wo es dann mehr so um Science Fiction geht. Und was ist wahr geworden und was ist nicht wahr geworden? Wenn man denkt, wie ein Jules Verne seine Rakete gezeigt hat, ja, was ist daraus geworden? Und das kann man sehr schön, die verschiedenen Entwicklungen eigentlich zeigen.
Was zum Beispiel in der Serie Star Trek ein kompakter Communicator war, heisst bei uns mittlerweile iPhone. Auch bei zeitgenössischer Technik wird beobachtet, welche Meilensteine schon jetzt in die Sammlung aufgenommen werden
sollen. Also ein Handy, ein iPhone wird man in 20, 30 Jahren auch bestaunen. Aha, man hat heute hat man mit dem iPhone das und das können machen. Man hat mit Icons geschafft. Weil wahrscheinlich in 30 Jahren wird das ganz anders sein. Darum sollte man heute die wesentlichen Elemente sammeln und auf die Seite legen. Es gibt dann einfach ein Problem, dass die gar nicht mehr läuft, weil die Elektronik geht kaputt und die Software geht aus dem Speicher raus. Also unsere modernen Autos, unsere modernen Handys, die sind 30, 40 Jahre nicht mehr funktional. Das heisst, wir werden in eine andere Situation kommen, dass die Geräte auch toter sind. Im Gegensatz zu einem Phonograph, der 150-jährig ist und heute noch einwandfrei spielen kann, ist das einfach dann mit dem heutigen Zeug, das wir so brauchen, schlichtweg nicht mehr möglich.
Der Bildschirm vom neuesten iPhone 17 Pro Max wird also wahrscheinlich nicht mehr aufleuchten im 2060. Vermutlich wird man es aber dann finden in der Entertechnik-Welt in diesen Dingen.
Der hat der Morris Dietziker gehört im Gespräch mit dem Felix Kunz.
Immer mehr Objekte, immer weniger Platz. Depots von Museen werden immer grösser und noch grösser. Aber was ist wirklich wichtig zum Behalten und wo muss man sich auch einfach mal trennen können? Wer fällt den Entscheid und was steckt hinter so einem Entscheid? Der nachfolgende Beitrag ist eine Wiederholung vom Rabe-Archiv aus dem Jahr 2017. Die ehemalige Redaktorin vom Subkutan, Martina Waldis, hat Joachim Walder mit ihren Fragen gelöchert. Er ist Kunsthistoriker und beratet Museen nicht nur zum Sammeln, sondern eben auch zum Entsorgen.
Ein Stuhl, der bald auseinandergeht, eine kaputte Spieldose, ein Tisch, der gewackelt, eine muffige Perücke. Objekte wie diese würden wir in unserem Alltag schnell mal durch ein neues ersetzen. Im Museum aber werden sie restauriert und aufbewahrt, sodass sie uns alle überdauern. Wieso wir so fasziniert sind von den alten Objekten, das weiss der Kunsthistoriker Joachim Huber.
Das eine ist, dass wir es als Quelle nutzen, oder? Aber das andere ist ein subjektives Gefühl, oder? Das könnt ihr auch nicht beschreiben, definieren, was das effektiv ist. Warum ist jemand von einer Raphael-Zeichnung absolut hin und weg und jemand anderes findet, das ist total langweilig. Dafür findet er irgendein Schütteler etwas Tolles, oder?
Dass man aber Museen mit Relikten füllt, ist nicht immer so gewesen. Erst im 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Nationalstaaten und dem damit verbundenen nationalen Geschichtsbewusstsein hat man angefangen, Museen mit alten Sachen zu füllen. Was man dabei als wichtige Quellen angeschaut hat, das hat sich immer wieder verändert.
In der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert vielleicht noch ist Barock absolut kein Sammlungsthema gewesen. Im 19. Jahrhundert ist man auf das Mittelalter los, weil man dort seine Wurzeln gesehen hat. Heute ist eigentlich keine Grenze, oder?
Keine Fassade darf angelenkt werden. Jedem Gegenstand wird eine historische Bedeutung zugesprochen. Depot wachsen und wachsen. Eine Entwicklung, die Joachim Huber kritisch entgegenschaut.
Ich würde vermuten, dass sich die Depotfläche in den letzten 30 Jahren verdoppelt hat. Und wir werden es irgendwo nicht mehr leisten können, einfach immer größere und neue und bessere Depots zu machen. Und für mich ist eigentlich die Frage, was müssen wir heute machen, dass wir in 100 Jahren möglichst viel relevante historische Substanz noch haben, die quasi unsere Geschichte dokumentiert.
Depots wieder abbauen und anstatt 20 Nähmaschinen nur eine aufzubewahren, das sage ich dann aber auch nicht so einfach, meinte Joachim Huber. Unter anderem, weil der juristische Prozess enorm aufwendig ist und ein Objekt entlassen, teurer sage ich, als mit Platz zu schaffen.
Das hat auch damit zu tun, dass in Europa natürlich die meisten Museen öffentlich sind, das ist die öffentliche Hand. Und wer entscheidet letzten Endes für die öffentliche Hand? Das ist dann auch wieder persönliche Frage.
Und bringt eine riesige Verantwortung.
In den letzten Jahrzehnten hat man einfach allem und jedem eine historische Bedeutung zugebildet, was es ja effektiv auch hat, auf eine Art. Und das hat aber dazu geführt, dass man eben keine Fehler machen will.
Grosses Misstrauen in die Fähigkeit, Entscheidungen für die Öffentlichkeit zu treffen. Sentimentale Gefühle wie Nostalgie bestimmen unser Verhältnis zum Kulturbesitz. Laufen wir in Gefahr, nicht nur besitzen, sondern besessen zu werden? Oder, wie der deutsche Historiker Philipp Blom sagt, wird unsere eigene Kultur museal? Der Joachim Huber fordert neue Denkansätze für unsere sammelwütige Gesellschaft.
Man müsste eigentlich die ganzen Grundlagen, warum dass wir das Ganze machen, warum sammeln wir, warum fahren wir so ab auf historische Objekte, das müsste man eigentlich mal philosophisch auf ein neues Fundament stellen. Letzten Endes verschanzen wir uns halt auch hinter einem historischen Weltbild vom 19. Jahrhundert und das trägt einfach nicht mehr.
Das war der Kunsthistoriker Joachim Huber im Beitrag von Martina Waldis. Der Entscheid, welche Objekte für Geschichte wirklich, wirklich relevant sind, ist komplex. Vor allem, weil starke Emotionen mit den jeweiligen Gegenständen verbunden sind. Ich bin froh, muss ich die Entscheidung nicht selber fällen. Ich meine, die Verantwortung ist riesig. So gross, dass sie ja sozusagen in die Geschichte eingeht.
Wir sind am Ende unserer Praktikumssendung «Ohrensessel» hier bei Radio Rabe angekommen. An dieser Sendung mitgewirkt haben Alex Regenas, Arlette Isenegger, Moritz Dietziker und Stefanie Berger. Und am Mic für euch heute waren
Jill Lang
und ich, Dominique Amport.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.